Deutschlandfunk Kultur Breitband.
Wenn künstliche Intelligenz in der Justiz die Geschäfte übernimmt, dann geht das nicht gut aus, zumindest nicht im Bereich der Science Fiction. Filme wie Minority Report, wo Verbrechen bestraft werden, noch bevor sie passieren, die zeichnen ein düsteres Bild von den Möglichkeiten der Technik.
Wenn man sich aber mal löst von den bedrohlichen Szenarien der Unterhaltungsindustrie, dann könnte einem der Einsatz von selbstlernenden Algorithmen in der Justiz unter Umständen wie eine gute Idee vorkommen. Gerichte könnten durch den Einsatz von KI entlastet und Verfahren beschleunigt werden.
Aber so weit sind wir noch nicht, wie ein Fall aus den USA zeigt. Ein Startup dort hat versucht, in einem Strafzettelverfahren den Computer, genauer gesagt eine Anwalts-KI, als Verteidiger einzusetzen, statt einen Anwalt aus Fleisch und Blut.
Ja, und wie das ausgegangen ist und an welchen Stellen sonst noch künstliche Intelligenz eine Rolle in Gerichtsverfahren spielen soll, erzählt uns Hagen Taschüren.
Die Digitalisierung hat auch in der deutschen Justiz Einzug gehalten. Und obwohl sie vieles erleichtert, sie hat auch ein Problem mit sich gebracht. Die Menge an Daten wächst rasant und Akten werden immer größer, erklärt Rechtsanwalt Matthias Kraft, der sich seit 30 Jahren mit Legal Tech, dem Einsatz moderner Technologien in der Justiz, beschäftigt. Deshalb lohne es bei Verfahren, die sich immer wiederholen und bei denen die Rechtslage eigentlich klar ist, in Algorithmen zu investieren.
Getrieben wird das Ganze durch die bekannten Massenverfahren. Das sind vor allem die Lucas-Rechte-Verfahren und die Verfahren rund um den Dieselskandal.
Wie man sich das vorstellen kann, erklärt Martin Rollinger von Sync, einer Firma, die Regierung bei der Digitalisierung hilft, so.
Wenn ich ein Eingangsdokument kriege, ja, und da hole ich den Absender raus und dann hole ich vielleicht das Datum raus und möglicherweise versuche ich irgendeinen Betreffzweck rauszukriegen, um das Schreiben dann gleich in einen teilautomatisierten Geschäftsprozess einzuleiten.
Eine Firma, die auf eine solche Prozessautomatisierung setzt, ist ein Berliner Startup, das Klagen rund um die Mietpreisbremse einreicht. Betroffene müssen nur ihre Daten auf der Webseite eingeben und ein Algorithmus ermittelt, ob sie einen gesetzlichen Anspruch auf geringere Mieten haben. Sollte das der Fall sein, wird alles fertig vorbereitet an eine Kanzlei weitergeleitet, die dann den eigentlichen Prozess vor Gericht führt. In den USA ist man sogar schon weiter mit dem Einsatz von KI und Algorithmen.
Der eine berühmte ist ja der amerikanische Strafzumessungsalgorithmus, ja, mit dem quasi die Sentencing Guidelines dort vorgegeben werden.
Denn in manchen Bundesstaaten werden RichterInnen von Algorithmen darüber beraten, welche Bestrafung angemessen ist. In noch mehr Staaten werden Algorithmen dafür eingesetzt, um zu entscheiden, ob Menschen bis zu ihren Verfahren auf Kaution freigelassen werden sollen und wie hoch diese ausfällt. Der Einsatz dieser Technologien wird allerdings von vielen Bürgerrechtsbewegungen in den USA als rassistisch kritisiert, da die Datensätze, auf denen die Algorithmen basieren, vorurteilsbehaftet sind. Doch egal ob USA oder Deutschland, bisher ist überall klar, Maschinen dürfen unterstützen, aber am Ende steht immer ein Mensch. Das musste zum Beispiel das US-Startup Do Not Pay erfahren, das für ein Strafzettelverfahren einen Chatbot statt einen Anwalt in den Gerichtssaal schicken wollte. Das Vorhaben wurde nach massiven Beschwerden von staatlichen Anwaltskammern allerdings sehr schnell eingestellt. Dass Menschen auch weiterhin eine große Rolle spielen sollen, hat einen wichtigen Grund, sagt die Richterin Isabel Bialas. Denn selbst vermeintlich simple Verfahren wie Alkohol am Steuer mit klaren Beweisen benötigen etwas, das Maschinen nicht leisten können. Empathie.
Und das kann auch in erstmal recht simplen Verfahren notwendig sein. Vielleicht in Ihrem Szenario dem trinkenden Autofahrer für die Zukunft zu vermitteln, was für Konsequenzen das haben kann. Einen gewissen pädagogischen Effekt gerade bei jungen Betroffenen oder bei jungen Angeklagten zu erreichen. Da sehe ich nicht, wie man das durch eine Maschine ersetzen kann.
Um überhaupt so etwas wie Roborichter einsetzen zu können, müsste in Deutschland eine Grundgesetzänderung kommen. Das sei jedoch etwas, worüber in der Wissenschaft nachgedacht werde.
Einige mutige Autoren gehen dann weiter zu überlegen, ob man nicht das Grundgesetz tatsächlich ändern könnte, um das zuzulassen. Letztendlich muss man sich ja überlegen, die Justiz ist die dritte Gewalt im Staat. Sie muss auch vom Volk legitimiert werden. Und ich sehe kein Szenario, wie man es hinkriegen könnte, dass künstliche Intelligenz so legitimiert wird.
Und solange das nicht passiert, wird KI nur ein Hilfsmittel sein. Ein Werkzeug zur Bewältigung der riesigen Aktenberge auf den Schreibtischen der Justiz.
Legal Tech, also Technologie, die im Bereich der Rechtsprechung zum Einsatz kommt, ist noch nicht so weit, wie manche sich das wünschen bzw. befürchten. Aber ganz am Anfang steht sie auch nicht. Legal Tech, so der Überbegriff für Technologie, die im großen Bereich der Rechtsprechung zum Einsatz kommt. Wir haben gerade schon gehört, wie weit Legal Tech verbreitet ist und wollen jetzt über die Chancen und Risiken sprechen, die sich ergeben, wenn Algorithmen und künstliche Intelligenz Anwälte, Richter oder Sachbearbeiter ergänzen oder ersetzen wird.
Unser Gesprächspartner ist der Rechtswissenschaftler Steffen Augsberg. Er ist auch Mitglied des Deutschen Ethikrats. Wir haben ihn als erstes gefragt, wie weit wir denn eigentlich noch vom Roboterrichter entfernt sind.
Ich hoffe ziemlich weit und ich denke auch ziemlich weit. Wir haben sowohl normative Begrenzungen, aber auch noch technische, technologische Begrenzungen, bis wir so weit kommen. Und ob wir das überhaupt wollen, ob wir uns das gesellschaftlich vorstellen können, ist ja auch noch gar nicht gesagt.
Welche Risiken sehen Sie denn bei einem Einsatz von Algorithmen, sprich künstlicher Intelligenz in der Rechtsprechung?
Risiken liegen, glaube ich, vor allen Dingen auch in der Intransparenz, in der Sorge, dass man das, was da geschieht, nicht wirklich versteht, nicht genau weiß, woher denn jetzt diese Entscheidung eigentlich kommt. Und darüber hinausgeht, ist es natürlich auch ein großes Problem, inwieweit wir hinreichend Vertrauen in ein solches System dann überhaupt bilden können oder ob umgekehrt nicht unser Rechtsstaat sehr stark darauf angewiesen ist, dass das doch von Personen, von Menschen gemacht wird.
Ist das auch ein Risiko, was man ja vielleicht auch aus anderen Bereichen kennt, so etwas wie, sagen wir mal, rassistische Feedbackschleifen, weil solche künstlichen Intelligenzen, die werden ja erstmal von Menschen angelegt und Vorurteile, die Menschen haben, fließen dann vielleicht auch in die Software hinein?
Das ist, glaube ich, das Problem der KI insgesamt. Die ist ja nicht von sich aus rassistisch oder irgendwie problematisch angelegt, sondern so ein bisschen wie beim Hund, der, wenn er böse ist, schlecht erzogen ist. So ist es auch hier. Da werden Trainingsdaten dann aufgenommen und falsch interpretiert oder weitergegeben in einer Weise, die wir letztlich nicht akzeptieren können.
Können Sie ein Beispiel bringen, wo so ein Einsatz von Algorithmen in der Rechtsprechung schiefgehen könnte?
Also man muss, glaube ich, grundsätzlich sagen, dass natürlich Rechtsprechung ein weiter Begriff ist. Und je problematischer, je eingriffsintensiver die Maßnahmen sind, die im Ergebnis ergriffen werden, ich stellen wir uns als das Radikalbeispiel eine Haftstrafe im Strafrecht vor, desto vorsichtiger sind wir natürlich. Und das müsste man hier auch mit berücksichtigen. Aber in der Radikalversion könnte es natürlich tatsächlich dazu kommen, also Sie haben das Beispiel der rassistischen Vorurteile genannt, dass wir nicht erkennen, dass in die Entscheidungsfindung der künstlichen Intelligenz Faktoren einfließen, die wir als normativ eindeutig inakzeptabel zurückweisen würden.
Wir haben es schon erwähnt, wir wollen auch über die Vorteile sprechen, wenn künstliche Intelligenz in der Rechtsprechung oder überhaupt im Recht vielleicht zum Einsatz kommen. Was sehen Sie da eventuell für Vorteile?
Wir hätten jedenfalls auf den ersten Blick gegeben eine größere Objektivität, eine größere Standardisierung. Wir sind jetzt zwangsläufig ja sehr stark auf die einzelne entscheidende Person, die Richterin, den Richter fokussiert. Und da gibt es natürlich, sagen wir mal, vergleichende Blicke, die schauen selbstredend danach, wie denn andere in ihrer Situation sich verhalten. Aber wir kommen nicht umher, dass wir doch eine einzelne Persönlichkeit haben, die für diese Entscheidung letztlich dann steht. Und das führt dazu, dass wir auch unterschiedliche Einschätzungen haben. Das ist in unserem System in gewisser Weise gewollt. Wir vertrauen darauf, dass die Person, die dort entscheidet, das richtig macht. Wir wissen aber, dass nicht jede Person in dieser Situation genauso entscheiden würde. Da kann künstliche Intelligenz natürlich dazu führen, dass wir sagen, es gibt eine größere Objektivität. Aber gleichzeitig können damit natürlich bestimmte Feinheiten, Einzelheiten des Verfahrens, die sich vielleicht gar nicht so gut dem Algorithmus vermitteln lassen, Verhalten des Angeklagten etwa oder so zwischenmenschliche Faktoren, die in der Verhandlung zum Tragen kommen, auf die Weise nicht so gut mit berücksichtigen.
Wenn wir mal auf das gucken, was die derzeitige Regierungskoalition in Deutschland vereinbart hat im Koalitionsvertrag, da steht drin, Urteile sollen grundsätzlich in anonymisierter Form in einer Datenbank öffentlich und maschinenlesbar verfügbar sein. Was könnte man denn damit alles anfangen, wenn das tatsächlich so wäre?
Na, das ist zumindest erkennbar der Versuch, Trainingsdaten für künstliche Intelligenz zur Verfügung zu haben. Und das trifft sich insoweit auch mit den europäischen Vorgaben in dem ja noch nicht endgültig abgeschlossenen AI Act, wo auch zu erkennen ist, dass die Rechtsprechung nicht grundsätzlich rausgenommen ist. Andererseits ist das dann aber auch nicht viel mehr als das, nicht? Zunächst mal nur ein Trainingsdatensatz, auf den zurückgegriffen werden kann. Wir haben aber keine enge Präjudizienbildung. Das heißt, Gerichte sind nicht gezwungen, so zu entscheiden, wie andere Gerichte entschieden haben, sondern das wäre nur ein Orientierungsmaßstab. Und letztlich würden wir sagen, so was die genuine juristische Kunst ausmacht, ist ja genau dann zu differenzieren und zu sagen, passt das, was vorher entschieden worden ist, eigentlich auf meinen Fall oder welche Feinheiten, kleineren Unterschiede gibt es denn dann doch?
Sie haben den AI-Akt der Europäischen Union schon erwähnt. Inwiefern werden denn da solche Risiken, wie wir sie jetzt schon besprochen haben, adressiert und vielleicht auch eingegrenzt?
Das ist, wie gesagt, ja alles noch im Fluss. Aber was man da erkennen kann, ist, dass so ein Versuch der Nachvollziehbarkeit im Zentrum steht. Das heißt, wir wollen eigentlich verstehen und wir haben auch den Anspruch, dass das irgendwie uns offengelegt wird, wie diese künstliche Intelligenz funktioniert, woher sie ihre Informationen etwa nimmt. Und das spricht dagegen, dass man so einen Blackbox-Mechanismus hat, nicht? Also was im Moment bei ChatGPT ja viel thematisiert und kritisiert wird, dass wir gar nicht so richtig wissen, woher denn jetzt eigentlich die Informationen stammen, mit denen diese Texte zusammengesetzt werden.
Sie haben schon gesagt, der Roboterrichter, der ist hoffentlich in ferner Zukunft. Aber es gibt ja Ideen vom Online-Gericht. Wie könnte denn sowas aussehen? Und würden Sie das dann so einschätzen, dass das vielleicht den Zugang zu Justiz oder zu vielleicht sogar so etwas wie Gerechtigkeit erleichtert?
Das hängt, glaube ich, das ist ja ein gerne bemühter Juristenspruch, von den konkreten Umständen ab. Wir werden auch bei der Rechtsprechung natürlich sehen müssen, dass es vergleichsweise einfache Fälle gibt. Und unter Umständen kann man die tatsächlich so sehr standardisieren, dass man das mit einer einfachen Anfrage klären kann. Gegebenenfalls kann man gegen diese Anfrage, gegen deren Ergebnis dann ja nochmal vorgehen. So machen wir es ja in standardisierten administrativen Verfahren jetzt letztlich auch schon. Aber überall dort, wo es eigentlich schwierig wird, und das ist in gewisser Weise, glaube ich, kennzeichnend für die Rechtsprechung, dass man sich eben nicht einig ist, dass man nicht sagt, es gibt eine klare Lösung, sondern es gibt unterschiedliche, jeweils für sich erstmal vertretbare rechtliche Positionen. Da wird das immer schwieriger. Das heißt, am Ende des Tages wird es wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass wir jedenfalls für die absehbare Zukunft eine Unterstützung durch künstliche Intelligenz durchaus sehen. Das kann auch für die Richter eine wichtige Hilfestellung sein, einfach zu gucken, was würde denn jetzt in einer solchen Situation die Standardoption sein und dann aber gleichzeitig diese menschliche Kontrolle schon aufrechterhalten und gleichzeitig uns klar machen, dass diese menschlichen Entscheidungen natürlich auch nicht fehlerfrei sind. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt der KI-Debatte jetzt, dass wir nochmal darauf hingewiesen werden, welche menschlichen Unzulänglichkeiten wir eigentlich so als selbstverständlich und unvermeidbar akzeptieren.
Mal auf lange Sicht gefragt, besteht beim Einsatz von Software in der Rechtsprechung die Gefahr, dass sich im Kern Rechtsprechung verändern könnte, weil sie entmenschlicht wird im negativen Sinne, weil dann so eine Abwägung nicht mehr möglich wäre? Oder anders gesagt, Sie haben auch die Blackbox schon erwähnt, da wo es risikoreich wird, da wird es auch spannend, aber eben auch wirklich gefährlich, sollte man es dann nicht lieber lassen?
Also auf absehbare Zeit ist, glaube ich, schon deshalb eine umfassende Umstellung von Rechtsprechung auf künstliche Intelligenz nicht zu schaffen, weil doch nicht wünschenswert, weil Rechtsprechung ja auch ein kreativer Prozess ist. Es gibt die rechtstheoretische Perspektive zu sagen, Rechtsprechung ist immer Rechtsetzung. Das heißt, in der Rechtsprechung wird neues Recht geschaffen. Das ist nicht einfach nur vorfindlich. Der Richter ist eben kein Subsumptionsautomat, der einfach nur in anderen Worten wiedergibt, was im Gesetz schon drin steht, sondern das Gesetz, das Recht verändert sich, wenn es auf eine tatsächliche Situation, auf einen streitigen Fall angewendet wird. Denken Sie an das Bundesverfassungsgericht mit seinem Klimabeschluss. Das kann man jetzt inhaltlich kritisieren oder begrüßen, aber jedenfalls ist das doch ein Beispiel dafür, dass das sicherlich Erkenntnisse sind, die wir so nicht unmittelbar dem Grundgesetztext entnehmen können. Da ist ein Prozess der Interpretation, der kreativen Neuschöpfung drin. Den einer KI zu überantworten, ist, glaube ich, sehr, sehr schwierig. Und das bedeutet dann umgekehrt, dass die Verlagerung von rechtsprechender Tätigkeit auf künstliche Intelligenz letztlich eine konservative Tendenz hätte, weil man eher das, was bislang schon entschieden würde, schlicht reproduzierte.
nicht so sehr eine technische Frage, sondern vor allem eine ethisch-moralische, der Einsatz von künstlicher Intelligenz im Justizbereich. Der Rechtswissenschaftler Steffen Augsberg war das. Herzlichen Dank für das Gespräch.